So viele gespannte Gesichter, da fühle ich mich überhaupt nicht mehr souverän. Könnt ihr euch noch an die Einleitung zu der Predigtreihe erinnern? Das war jetzt schon eine Weile her, 4 Monate fast. Wir haben da ja festgestellt, dass es Eigenschaften gibt, die sowohl Gott hat, wie auch wir Menschen. Aber es gibt auch Eigenschaften, die nur Gottes sind und die wir nicht kennen. Könnt ihr euch daran erinnern? Zum Beispiel Allmacht. Teilt Gott diese Eigenschaft mit uns? Er ist nicht teilbar. Oder Allwissenheit. Ja, wir alle wissen alles, gell? Nein, ist nicht teilbar. Souveränität. Vielleicht können wir nach der Predigt dann noch einmal darüber reden. Zu welcher Art gehört wohl die Souveränität Gottes? Sind auch wir ein bisschen souverän? Wir werden heute tief in das Wesen Gottes eintauchen. Wir beschäftigen uns mit dieser wichtigen, in der Theologie alles überschattende Eigenschaft. Gott ist souverän. Kurt hat es vorhin schon ein bisschen angetönt. Die ganze Frage der Theodizee, die Frage, wie kann ein gütiger Gott so viel Unrecht zulassen in der Welt? So diese Frage, da kann man nicht mal darüber predigen, das ist so komplex und so groß. Aber das spielt da hinein. Oder dann die Souveränität über das Heil. Also, wie ist das mit der Prädestination? Wir kommen dann nochmal darauf zurück. Gott ist der Gott, der ist, und er ist der Gott, der regiert. Und der aktiv die ganze Schöpfung unter Kontrolle hat und hält. Seine Regentschaft reicht dabei über die ganze Erde, über den Himmel und ja sogar über die Hölle. Ja, es ist sogar sein Recht, über alles zu herrschen. Denn er hat auch alles geschaffen. Es gehört alles ihm. Und darum lernen wir ja schon früh, auch in der Sonntagsschule, wir sollen für alles danken, weil wir bekommen alles von Gott zur Verfügung gestellt. Aber diese Schöpfung gehört ihm. Er hat sie ja gemacht. Und wir leben darin und leben von ihr. Wir leben von Gott. Und zwar die Gläubigen und die Ungläubigen gleichzeitig. Das ist so ein Segen, so ein Schöpfungssegen Gottes, der für alle Menschen gilt. Und er sitzt da nicht irgendwo passiv auf seinem Thron, isst Popcorn und lässt sich da von uns Menschen hier unten auf der Erde unterhalten. So wie wenn ich ins Kino gehe und schaue ein bisschen dazu, was so geschieht auf dieser Erde. Nein, von diesem Thron aus leitet, regiert und verwaltet er aktiv seine ganze Schöpfung. Er greift ein, wo er eingreifen will. Er lässt Dinge geschehen, wo er sie geschehen lassen will. Und was heißt das, wenn jemand etwas tun und lassen kann, was er will? Dann ist er souverän. Immer wieder haben sich Theologen, Autoren und Denker mit diesem Thema auseinandergesetzt. Jonathan Edwards, ein Theologe aus dem 18. Jahrhundert, sagte etwa dazu: Die Souveränität Gottes ist mir immer als ein großer Teil seiner Herrlichkeit erschienen. Es war mir oft eine Freude, mich Gott zu nähern und ihn als souveränen Gott anzubeten. Geht es uns genauso oder haben wir dann vielleicht ein bisschen so Angst, Furcht? Oder ist es uns eine Freude? Charles Spurgeon, der uns vielleicht ein bisschen näher ist, meinte dazu: Wenn du durch eine Prüfung gehst, ist die Souveränität Gottes das Kissen, auf das du deinen Kopf legst. Man kann also in der Souveränität Gottes auch Ruhe und Frieden finden. Ist es denn nicht so, dass unser Herz zur Ruhe kommt, in dem Wissen, dass Gott, der ist, alles unter Kontrolle hat? Ist es nicht beruhigend, dass es weder Menschen in der heutigen Zeit, die Mächtigen von früher oder die Mächtigen in der Zukunft, noch der Teufel mit seinen Dämonen die Kontrolle haben. Sie haben sie nicht, sondern es ist der Herr der Herren, der eine, der ist, der hat den Masterplan, wir können so schön sagen, für die Menschheit und ihre gesamte Geschichte in Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Schauen wir ein bisschen tiefer hinein. Was sagt uns die Schrift dazu? Die Schrift sagt, ganz einfach, Gott regiert. Und regieren, das ist ja schon etwas Aktives, das macht man nicht passiv. Auch am Bundesrat oder unseren Ständen und der Nationalrat oder all die Kantonsräte und, die sitzen ja nicht nur da und palavern. Wir haben manchmal das Gefühl und müssen die Steuern zahlen, damit die sich ihre Sitzungsgelder zahlen können. Aber die tun auch was. Regieren tut man aktiv und nicht nur passiv. Und Gott regiert. Psalm 103, Vers 19. Damit können wir gut beginnen. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Sein Reich herrscht über alles. Souveränität wird in Wörterbüchern mit folgenden Begriffen umschrieben. Obrigkeit, höher als andere oder höher als alle, Überlegenheit, höher im Rang, höher in der Macht, der Autorität oder Regierungsgewalt haben, Königtum und dann aber auch unabhängig von allem und jedem sein. Das kennen wir noch von der, wir haben es vorhin gesehen, von der Asiität, gell? Selbstbestimmt sein, das kommt uns ja dann bekannt vor, das hatten wir schon. Stimmen denn all diese Begriffe mit der Natur Gottes überein? Können wir sagen, er hat die Regierungsgewalt? Können wir sagen, er hat die Autorität über alles? Ja oder nein? Sagen wir ja. Mit all seiner Konsequenzen. Wenn wir sagen, Gott regiert, Gott hat die Autorität, ist er unabhängig von allem und jedem? Und jetzt müsst ihr alle ja sagen, weil ihr habt alle schon die vorletzte Predigt gehört. Also ich hoffe, das habt ihr verstanden. Ist Gott selbstbestimmt? Ja. Er wird von niemand anderem bestimmt. Niemand anderes und auch nichts bestimmt ihn. Gott regiert, wird auch im Psalm 93 gesungen. Der Vers 1, das ist ein Ausruf seiner allumfassenden Herrschaft über die Schöpfung. Übrigens, die Psalmen 93 bis 100 feiern Gottes souveränes Königtum über die ganze Welt. Immer wieder wird in diesen Psalmen das Gleiche besungen. Gott regiert. Psalm 93, 1 habe ich erwähnt. Psalm 96, 10. Gott regiert über die Nationen. Psalm 97, 1. Der Herr regiert als König. Psalm 99, 1. Genau das Gleiche. Der Herr regiert als König. Wenn das so ist, und ich kann das schon so sagen, es ist so. Aber wenn das so ist, wieso fürchten sich denn viele Christen vor dieser Welt? Wieso fürchten sich viele Christen auch vor dem Satan, vor dem Widersacher? Und auch wenn der vielleicht mächtiger ist als wir, als Menschen, auch seine Möglichkeiten sind groß, er ist nicht mächtiger als Gott. Er ist nicht souveräner als Gott. Er ist nichts gegenüber unserem Herrn und Gott. Es gibt wirklich Christen, die denken und sagen auch, dass Satan souverän sei. Bis zu einem gewissen Punkt. Aber er ist es eigentlich nicht, denn nur einer ist wirklich souverän. Und das ist Gott. Es gibt auch immer diese Ansicht, da in der Hölle unten, da regiert der Teufel. Ist das so? Ist das das Zeugnis der Schrift? Nein. Wie heißt es da in der Offenbarung? Er wird zusammen mit allen anderen in den Feuerpfuhl geworfen, aber nicht als Herrscher dort unten. oder wo das auch immer sein wird. Das ist falsch. Gott regiert über die Hölle. Wie er auch über den Himmel regiert und über diese Welt hier. Über seine ganze Schöpfung, über das ganze Universum. Nicht Menschen regieren hier oder sind absolut Souveränität. Präsidenten, Tyrannen, Despoten oder Minister oder Räte oder Milliardäre, Banker oder was auch immer uns diese Verschwörungstheoretiker sagen wollen. Nicht die regieren. Gott regiert. Nicht Umstände regieren. Wir sind nicht einfach nur Spielball und Opfer der Umstände. Gott regiert. Glück regiert nicht. Und Pech auch nicht. Blinder Glaube nicht. In diesem Sinne gibt es eigentlich keine Unfälle. Es gibt keine Zufälle. So im Sinne von hilflos ausgeliefert sein. Das gibt es nicht. Natürlich bricht man sich mal ein Bein. Nicht in diesem Sinn. Aber das ist alles unter Kontrolle. Hilflos ausgeliefert sein diesen Dingen, Unfällen, Zufällen, Umständen, Menschen, das sind heidnische Ansichten. Die Bibel spricht nicht davon. Es gibt nur einen auf dem Thron im Himmel. Nur einen, der regiert, nur einen, der alles in seiner Hand hält, und das ist Gott. Und es ist auch nicht so, dass Gott nur in den alten Zeiten, also während des Alten Testaments regiert hat, da wo es vielleicht noch nötig war, gell? Wir sind ja heute so viel weiter, ne? Und er muss jetzt nicht mehr regieren, jetzt können wir ja regieren. Ne? Nein, damals, als er das Meer getrennt hat oder auf die Steintafeln schrieb, Könige ein- und absetzte, Katastrophen schickte oder Kriege. Aber im Ende sei das nicht mehr so. Es gibt diese Ansicht, dass im Neuen Testament das nicht mehr so sei oder dass es heute nicht mehr so sei. Obwohl wir ja dann auch alle wieder wissen, ja, Gott hat aber beschlossen, dass er seinen Sohn in den Tod schickt. Oder? Nicht wir. Getan haben es Menschen. Gott hat es entschieden. Und denken wir daran, Gott ist unveränderlich. Er ist früher derselbe, wie er heute ist und wie er in Zukunft sein wird. Es ist auch nicht so, dass er momentan nicht regiert oder dass er im Urlaub sei oder sich mit wichtigeren Sachen beschäftigen soll. Das ist nicht so. Und vielleicht auch erst wieder in Zukunft auf den Thron steigt, bei der Wiederkunft Christi oder nachher dann, im Millennium oder später dann, am jüngsten Tag. Nein, die Bibel spricht da in Gegenwartsform. Da heißt ja nicht, es wird auch nicht gesungen, Gott regierte oder Gott wird regieren, sondern Gott regiert. Das ist Gegenwart. Und wenn das vor 1000 Jahren Menschen gesungen haben, dann war das dann schon Gegenwart. Heute ist es Gegenwart und wenn in 1000 Jahren jemand das singt, ist es auch wieder Gegenwart. Gott regiert. Der Gott, der im Alten Testament regiert, ist der Gott, der im Neuen Testament regiert und auch bei der zweiten Wiederkunft regieren wird und in alle Ewigkeit. Er regierte von Ewigkeit her, er regiert heute, er regiert in Ewigkeit. Es gibt keine Grenzen seiner Rechtsprechung, weder örtliche noch zeitliche. Gott regiert über alles, nicht nur über eine örtliche Christengemeinde oder über ein Stück Land oder eine Nation oder einen Kontinent und den anderen Kontinent, da regiert er nicht, nein. Wenn ihr wollt, es gibt auch nicht nur einen Planeten, wo Gott regiert und alle anderen, da regiert er nicht. Gott regiert über das ganze Universum. Es ist alles seine ganze Schöpfung. Überall. Und ob wir irgendwann mal vielleicht grüne Männchen finden oder nicht, das spielt nicht mehr so eine Rolle. Gott regiert überall. Es ist alles seine Schöpfung. Sie gehört ihm. Er regiert über die Umstände, wie wir schon gesagt haben, über Ereignisse und Zustände. Er regiert über gute und auch über böse Menschen. Er regiert selbst über den Willen und die Kraft der Menschen. Sprüche 21,1. Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn, wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Könige, Präsidenten, Gott lenkt alles. Wenn wir da ein bisschen runterbrechen wollen, können wir uns mal mit drei wesentlichen oder offensichtlichen Bereichen befassen, wo Gottes Souveränität sehr sichtbar wird. Man kann es sicher auch noch über andere Bereiche auch sichtbar machen oder darüber reden. Wir wollen uns aber mal auf drei beschränken heute. Wesentliche, grundsätzliche Bereiche. Das erste ist Gottes Souveränität in der Schöpfung. Alles wurde, wir kennen ja den Anfang der Bibel, Genesis. Alles wurde, kam zum Sein, fing an zu existieren aus dem Nichts, als eine Manifestation des souveränen Willen Gottes. Sterne, die Welt, der Mond, nichts wurde aus sich selbst heraus einfach so schnell mal geboren oder geschaffen. Am Anfang war Gott, und zwar Gott allein, der das Universum schuf. Und er sagte, es werde Licht und es wurde hell. Aus der Souveränität seines Willens. Er hat es erschaffen, es gehört ihm, es untersteht ihm. Psalm 33, 6 bis 9. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie einen Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnet. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Und das ist unser unglaublicher, souveräner Gott, offensichtlich in der Schöpfung, im ganzen Universum. Da herrscht aber auch keine Demokratie. Es wird da nicht gewählt oder abgestimmt, wie jetzt etwas sein oder werden sollte. Der Fachbegriff dafür heißt eine Theokratie. Gott herrscht. Es ist sein Universum. Der zweite Bereich, Gottes Souveränität in Geschichte und Vorsehung. Man kann sich das Universum als Bühne vorstellen. Alle waren schon mal in einem Theater oder haben mal irgendwo in einem Theater mitgemacht. Oder in einem Musical letzthin oder so. Bühne. Man kann sich das Universum als Bühne vorstellen, worauf ein Stück stattfindet. Gott hat jetzt nicht nur die Bühne gebaut und die Kulissen angemalt, sprich das Universum geschaffen, sondern er ist auch der Autor und Regisseur des Stückes, das darauf gespielt wird. Er kennt den Anfang. Er kennt den Schluss. Er hat es ja geschrieben. Und alle Einsätze aller Schauspieler, die da mitmachen, das hat ausschließlich er entworfen. Und es passiert so, wie der Regisseur es sagt. So wird die Schöpfung, das Universum, hat Johannes Calvin mal gesagt, zum Abbild Gottes Herrlichkeit. Das ist seine Herrlichkeit, dass er alles im Griff hat. Und so breitet sich die Geschichte vor uns aus. Es ist seine Geschichte. die wir sehen, wenn wir da zuschauen. Wir erkennen den Anfang. Und wie seine Hand die ganze Geschichte steuert und den Schluss und alles, was kommt, kennt nur er. Wir sind noch mittendrin. Aber er hat es ja geschrieben, er kennt den Schluss. Vergleiche da zu Matthäus 24, 36. Nur der Vater allein weiß, wann der Sohn wiederkommen wird. Psalm 33, 10 und folgende. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Plänen der Völker. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich, seines Herzens Gedanken für und für. Er greift jetzt ein und kennt das, was geschehen wird. Und sein Ratschluss, also sein Wille, wird bleiben. Es ist Gott, der die Mächtigen einsetzte oder absetzte, oder jetzt einsetzt und absetzt. Auch die bösen Herrscher, erinnern wir uns da nur dieses Kapitel mit Nebukadnezar im Danielbuch. Auch die bösen Herrscher, die nichts mit ihm zu tun haben oder die nichts von ihm wissen wollen, kommen durch ihn an die Macht. Die Bibel spricht da manchmal auch davon als Strafe für die Sünden der Nationen und gibt einen Hinweis darauf, wer wirklich die Macht in den Händen hält. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ja, wir sagen das immer so schnell, gell? Alle Dinge dienen zum Besten. Ja, es kommt dann schon gut so, hä? Ja, wenn wir dann, also ehrlich gesagt, wenn wir wirklich ganz in die Zukunft schauen, dann, wenn wir dann im nächsten Reich sein werden, ja, dann ist dann alles gut. Aber hier auf der Erde, es wird nicht einfach alles automatisch gut, nur weil man glaubt. Wir werden auch dann trotzdem durch Prüfungen gehen müssen, durch schwierige Zeiten. Es steht nirgends in der Bibel, dass wir davon befreit sind. Wir haben kein Anrecht auf ein gutes Leben. Am Ende, ja, da kommt dann alles gut. Diese Hoffnung haben wir. Auf diesen Punkt hin leben wir. Aber warum sollen diese Dinge auch bei uns im Leben passieren? Aus welchem Grund? Was kommt euch da so in den Sinn?
Wie eine Schule.
Schule, ja. Also man sollte lernen aus den schwierigen Zeiten. Was könnte man da zum Beispiel lernen? Auf Gott zu vertrauen. Und merken, dass es nur einen gibt, auf den wir uns verlassen können, zum Beispiel, oder? Könnte es auch eine Strafe sein, diese schlechten Zeiten? Wem wir immer so gern sagen, ja, es sind halt die Konsequenzen unserer Entscheidungen, die uns da in Schwierigkeiten bringen. Da habe ich dann manchmal ein bisschen meine Mühe, wenn ich da von Mädchen höre, die da irgendwo reingefallen sind. Sind es wirklich alleine nur ihre Entscheidungen gewesen? Ist es eine Strafe für die? Ja, jedenfalls sicher ist, und eben da ist dann die Theodizee-Frage dann ganz, ganz nahe. Jedenfalls spricht die Bibel davon, Gott hat alles im Griff und er wird alles zum Guten lenken. Und wozu? Warum macht er das? Warum wird er am Schluss alles zum Guten lenken? Um uns zu gefallen. Um der Anbetung würdig zu sein. Nein, es ist eher umgekehrt. Er ist würdig und darum beten wir ihn an. Es ist wozu? Es ist zu seiner Ehre und weil es ihm so gefällt. Er ist souverän. Er ist von niemandes Urteil abhängig. Er braucht uns nicht, wir haben das miteinander angeschaut. Aber allein, weil es ihm so gefällt, zu seiner Freude und weil er es so möchte und zu seiner Ehre, wird er alles zum Guten wenden. Auch wenn wir jetzt noch in einer Zeit leben, wo wir das vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben zu erkennen. Aber es ist so. Jesaja 46, 8 bis 11. Gedenkt doch daran und seid fest, ihr Abtrünnigen. Nehmt's zu Herzen. Ja, so ein Aufruf, was jetzt folgt, das vergessen wir nur allzu oft da in Jesaja. Vers 9, gedenkt des Vorigen von alters her, denn ich bin Gott und sonst keiner. Ein Gott, dem nichts gleicht, der ich zuvor verkündige, was hernach kommen soll. Und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Er hat es schon gesagt, was geschehen wird. Und es wird so geschehen. Gott hat am Anfang schon gewusst, was kommen wird, was wir als Geschichte kennen, das, was jetzt ist und was noch kommen wird. Er überschaut alles und hat alles im Griff, er hat alles schon von Anfang an überschaut. Und dann geht es weiter, und der ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht, und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Kann man einem solchen Gott vertrauen, der da einfach nur das tut, was er will? Immer? Wir haben ja manchmal unsere liebe Mühe mit Menschen, die einfach nur tun, was sie wollen, gell? Ja? So nach Lustprinzip. Ja? Was wäre denn, wenn das ein Gott wäre, der nicht das tut, was er will, sondern der tut, was andere wollen? Könnten wir an so einen Gott vertrauen? Jetzt müsste ein Aufschrei kommen. Nein, das geht nicht. Das ist so eine Marinette wäre das, oder? Nein. Aber können wir einem Gott vertrauen, der immer tut, was er will, der ein Ziel hat und das uns schon verkündigt hat und an diesem Ziel festhält und darauf hinarbeitet? Können wir so einem Gott vertrauen? Jetzt müsste kommen, ja! Halleluja! Das ist der Grund, warum wir Gott vertrauen können. Er verändert sich nicht. Er hat etwas versprochen und er wird es halten, weil er das schon in Vergangenheit tat, weil er das jetzt tut und weil er das auch in Zukunft tun wird. Er ist unveränderlich. Er bleibt bei seinem Plan. Er ändert das Skript von diesem Stück nicht einfach zwischendurch, weil er denkt, ach, dieser Schauspieler, der gefällt mir jetzt nicht, da mache ich jetzt was anderes. Nein, der bleibt bei diesem Skript und bringt das ganze Stück bis zum Schluss durch. Bis in die Vollendung, bis ins Ziel. Von Anfang an bis zum Ende, aus der Geschichte bis in die Vorsehung. Gott bleibt gleich, ihm können wir vertrauen. Drittens, Gottes Souveränität im Heil. Das wäre, glaube ich, ein Thema für eine eigene Predigtreihe. Denn auch da, jetzt hatten wir die Theodizee da schon ein bisschen gestreift. Und jetzt kommen wir natürlich in dieses Thema hinein. Wer entscheidet eigentlich, wer gerettet wird oder wie funktioniert das? Wir wollen aber hier heute nur einen kurzen Einblick nehmen und schauen mal im Epheserbrief nach, was da steht. Ganz am Anfang, Kapitel 1, Vers 4 und folgende. Denn in ihm hat er uns erwählt, also in ihm, in Christus, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Also er wählt uns nicht erst heute, sondern er hat uns schon erwählt, als das Universum noch gar nicht bestanden hatte. Das bedeutet also aber auch, Gott entschied sich zu dieser Erwählung ganz alleine und selbstständig. Es war ja nur er da. Da war niemand bei ihm, um ihm bei der Wahl zu helfen oder ihn zu beeinflussen. Es war noch nichts da, noch nichts erschaffen. Da hat er sich uns schon zur Errettung erwählt gehabt. Und ganz sicher hat er auch nicht durch einen Zeittunnel geschaut, irgendwie so in die Zukunft, was wir tun werden und sagt, ah ja, da. Der Oli, der macht denn da mal an diesem Tag da etwas ganz besonders Gutes. Ja, den erwähle ich jetzt, oder? Seine Erwählung zur Rettung ist nicht von unseren Taten abhängig. Er erwählte uns also vor aller Zeit in Christus, dass wir, so geht es dann weiter im Epheser, heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er wird uns also untadelig machen, gerecht sprechen nach seiner Gerechtigkeit. Und das ist Gnade und Liebe, ohne auf unsere Taten zu schauen. Es gibt ja dann nur etwas, was wir tun sollten, gell? Wir haben es vorhin auch schon mal gehört heute. Umkehr und Buße. Und denken wir ein bisschen daran, wir haben aus der vorletzten Predigt, Gott hat oder hatte es nicht nötig, irgendwen zu erwählen. Er macht das allein nur zu seiner Ehre und zu seinem Wohlgefallen. Das kommt jetzt auch, im Epheserbrief geht es hier weiter. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Luther ist hier vielleicht ein bisschen unpräzise. Ich habe jetzt immer da von Luther zitiert. Hier heißt es eigentlich aus dem griechischen Text, er hat uns dazu vorherbestimmt, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also was hier Luther gesagt hat, mit seinen Kindern zu sein, steht eigentlich für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat uns für sich selbst erwählt. Wir gehören ihm. Was für einen freundlichen und gnädigen und liebenden König wir dadurch haben. Dieser König, der von nichts und niemandem abhängig ist, der uns nicht aufgrund unserer Taten, sondern allein nur aus seinem Willen heraus, zu seinem Wohlgefallen, zu seiner Ehre, für sich selbst oder zu sich hin und nicht für jemand anderen oder gegen jemand anderen, der uns zu seiner Freude durch Jesus Christus errettet hat und erretten will. Barmherzigkeit und Gnade fließen von seinem Thron zu seinen Kindern. Das wissen wir auch. Gott ist souverän, leidenschaftlich in seiner Regierung über alle Welt, gnädig und barmherzig und liebend im Heil und dennoch auch konsequent in der Gerechtigkeit. Und darum ist eben die Umkehr und Buße auch nötig und richtig und wichtig. Hier wäre jetzt eigentlich der Einschub drin oder dran, wegen dieser doppelten Prädestination, gell, von Calvin, oder der einfachen Prädestination nach Luther. Ich habe im Skript das ein bisschen am Schluss zusammengefasst, im Anhang. Da könnt ihr noch ein bisschen nachlesen. Da seht ihr auch dann meine Position, was ich denke. Aber auch das kann falsch sein. Ich sage aber nicht, dass Calvin Unrecht hat oder dass Luther absolut Recht hat. Da kann man sich herrlich darüber streiten. Wichtig ist einfach, dass Gott souverän uns schon erwählt hat zum Heil. Und dass dieses Heil von ihm auskommt und nicht von uns aus, von unserer Einstellung oder von unseren Taten. Das Menschenherz ist böse von Grund auf. He? Nie vergessen. Das Heil, wir haben es heute Morgen im Gebet schon gehört, kommt allein von ihm. Und niemand kommt ihm gleich. Niemand redet ihm ins Zeugs. Um seine Entscheidungen ist er auf niemandes Rat angewiesen. Was er tun will, das tut er. Er braucht keine Hilfe und auch keine Besserwisserei. Gott ist souverän. Absolut, vollkommen und perfekt. Amen.